SR Kultur. Zeitzeichen. Stichtag heute.
1. Oktober 1974. Die Urteilsverkündung im sogenannten Lesbenmordprozess.
Das Landgericht Itzehoe, Mitte der 1970er. Zwei Frauen werden verurteilt, weil sie den gewalttätigen Ehemann der einen umbringen ließen. Doch für die eigentliche Tat interessiert sich kaum jemand. Stattdessen wird ihre lesbische Liebe zum Skandal. Die Boulevardpresse macht aus dem Mordprozess einen Lesbenprozess.
So grausam können lesbische Frauen sein. In der lesbischen Mord GmbH spielt jeder seine Rolle. Wenn Frauen nur Frauen lieben, kommt es oft zu einem Verbrechen.
Doch die Frauen der Bundesrepublik lassen sich die Diffamierung nicht gefallen. Der Mordprozess in Itzehoe wird zum Schlüsselereignis der Frauenbewegung. Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes protestieren homosexuelle und heterosexuelle Frauen gemeinsam für ihre Rechte. Der Prozess macht Gewalt gegen Frauen zu einem Kernthema der zweiten Frauenbewegung und regt Alice Schwarzer an, die Emma zu gründen. Gerade erst haben die 68er die gesellschaftlichen Strukturen aufgewirbelt und Deutschland sexuell befreit. Zumindest das Deutschland der heterosexuellen Männer. Für die Gleichstellung von Frauen und Homosexuellen hat die machohafte Bewegung eher wenig getan. Bis in die 90er steht Paragraph 175 im Strafgesetzbuch.
Wider natürliche Unzucht, welche zwischen Personen männlichen Geschlechts begangen wird, ist mit Gefängnis zu bestrafen.
Ein Paragraph aus dem Kaiserreich. Im Naziregime reichte schon der Verdacht für 10-jährige Haftstrafen. Weibliche Homosexualität ist zwar nicht verboten, aber in den 70ern gesellschaftlich ein großes Tabu. Offen gelebte lesbische Liebe gibt es im Grunde nicht. Mitten in diese Zeit fällt der Mordprozess um Monika Ihns und Judy Andersen. Der Vorwurf, das lesbische Paar soll jemanden beauftragt haben, Monika Ihns Ehemann zu töten. Ein Skandal in der BRD, die stark von traditionellen Rollenbildern geprägt ist.
Mama, sollst doch nicht um deinen Jungen weinen. Mama, es wird das Schicksal wieder uns vereinen.
Und das, obwohl Gleichstellung seit über 20 Jahren im Grundgesetz steht. Die Frau kümmert sich nach wie vor um Kind und Haushalt. Geld verdienen und auf eigenen Füßen stehen dürfen Ehefrauen nur, wenn ihr Mann es erlaubt. Sie sind größtenteils wirtschaftlich abhängig und können nicht frei über ihren eigenen Körper bestimmen. Frauenhäuser gibt es noch nicht. Und auch Gewalt in der Ehe ist Privatsache, sagt Sarah Bornhorst, Kuratorin für Zeitzeugenarbeit.
Vergewaltigung in der Ehe ist kein Straftatbestand. Also es wird angenommen, dass Sex, Geschlechtsverkehr etwas ist, was dem Ehemann zusteht und wo die Ehefrau zur Verfügung stehen muss.
Auch Marion Ihns, die Angeklagte in dem Mordprozess, soll dies erlebt haben.
Der Ehemann Wolfgang Ihns war ein gewalttätiger Ehemann, der seine Frau verprügelt hat, vergewaltigt hat.
Sie will sich scheiden lassen, doch ihr Mann lehnt ab. 1968 lernt sie bei einem Besuch in Dänemark die 10 Jahre jüngere Judy Andersen kennen. Die junge Frau lebt offen homosexuell. 3 Jahre später beginnen die beiden eine Affäre, was Wolfgang bald merkt. Doch freigeben will er seine Frau trotzdem nicht. Hätte es eine Scheidung gegeben, hätte Marion Unterhalt zahlen müssen. Denn laut damaligem Recht wäre sie schuldig an der Trennung gewesen. Im Mai 1972 beschließen die beiden Angeklagten, Wolfgang Ihns zu töten. Nach monatelangen Überlegungen beauftragen sie den Mörder. Anderthalb Jahre, bevor der Prozess überhaupt losgeht, macht die Bild-Zeitung Stimmung. Sie veröffentlicht eine Serie im Blatt. Titel: Die Verbrechen der lesbischen Frauen.
Da wurde also 3 Wochen lang jeden Tag irgendeine Horrorgeschichte aufgetischt. Und das war eine reine Hetzkampagne gegen Lesben.
Erinnert sich Monne Kühn. Sie ist damals Mitglied der Homosexuellen Aktion Westberlin, der HAW. Die Gruppe engagiert sich Anfang der 70er für die Rechte von Lesben und erfährt durch die Bildserie vom Prozess.
Wenn zwei Frauen entdecken, dass sie sich lieben, sind sie oft zu den ungeheuerlichsten Taten fähig. Wenn Frauen Frauen lieben, kommt es oft zu einer Katastrophe.
Die Texte sind voller homophober Klischees. Die weibliche Marion sei von der männlichen Judy verführt worden. Zum Sex und zum Verbrechen. Marion wird übersexualisiert.
Sehr weiblich wirkend, vor allem durch ihren üppigen Busen, feucht schimmernden Augen und einem breiten Mund mit vollen Lippen.
Judy wird als die Männliche beschrieben, mit kurz geschorenen Haaren, einer rauen Stimme und kleinen Brüsten.
Sie ist nur 1,55 Meter groß und trägt ein komisches, manchmal lustig verzogenes Mopsgesicht auf einem jungenhaften Kinderkörper.
Nur die Frauen werden diffamiert. Wolfgang Ihns, der Ehemann, wird als fleißiger Gemüsehändler beschrieben. Einer, der früh aufsteht und sich um seinen Laden kümmert. Seine Frau dagegen sei das totale Chaos. All ihre intimen Details druckt die Zeitung ab und schreckt auch nicht davor zurück, sexuelle Gewalt zu verharmlosen. Als Marion 9 ist, wird sie von einem Nachbarn vergewaltigt. Die Bild schreibt:
Ihr erstes sexuelles Erlebnis hatte sie mit 9 Jahren. Damals wurde sie von einem 62-jährigen Nachbarn verführt.
Und auch, dass Wolfgang Ihns sie regelmäßig vergewaltigt haben soll, findet die Zeitung nachvollziehbar. Marion sei schließlich frigide.
Seine häufigen Trinkereien werden plötzlich verständlich. Er musste sich einen Rausch antrinken, um sich mit Gewalt holen zu können, was ihm von Rechts wegen zustand.
Die Berichterstattung eskaliert mit Prozessauftakt im Sommer 1974. Auch viele andere Blätter stürzen sich auf die Beziehung der beiden Frauen und machen Stimmung gegen Lesben. Die Welt.
Lesbische Verstrickung.
München Abendblatt.
Bei leiser Musik liebten sie sich ununterbrochen.
Hamburger Abendblatt.
Abgründe sexueller Verwirrung.
Nicht nur Frauengruppen kritisieren diese Formulierungen. Im Namen von rund 180 Journalistinnen und Journalisten wird eine Beschwerde gegen die tendenziöse Berichterstattung in mehreren Zeitungen und Illustrierten eingereicht. Der Presserat empfiehlt daraufhin, die diskriminierende Berichterstattung zu unterlassen.
Zu beanstanden ist insbesondere, dass die Zugehörigkeit der beiden Angeklagten zu einer sexuellen Minderheit in diesen Blättern zum Hauptgegenstand einer unangemessenen, sensationellen Berichterstattung gemacht und in Überschrift und Aufmachung besonders hervorgehoben wird. Der Deutsche Presserat missbilligt eine solche weit über das erlaubte Maß in die Intimsphäre eindringende Berichterstattung.
Doch auch das hält den Boulevard nicht zurück. Die Angeklagten sind ausgeliefert, auch vor Gericht. Dort werden sie regelrecht vorgeführt.
Im Prozess wurde aus Liebesbriefen vorgelesen. Die mussten ausführlich über ihre Beziehung, über ihre Sexualität reden.
Und das, während Kameras auf sie gerichtet sind. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik darf während der Verhandlung fotografiert werden. Die Angeklagten versuchen schließlich, das mediale Interesse für sich zu nutzen.
Man findet Hinweise darauf, dass sie Verträge mit Magazinen geschlossen haben.
Exklusiv erzählt Marion Ihns der Illustrierten Quick ihre Beweggründe. Beschreibt nun selbst detailliert das Liebesleben mit Judy. Längst ist die Beziehung vorbei. Während die beiden versuchen, sich zu retten, macht der Boulevard Umsatz mit Homophobie.
Wenn man das werten möchte, kann man sagen, das ist wirklich eine widerliche Berichterstattung.
Historikerin Sarah Bornhorst hat zu dem Mordprozess geforscht. Durch ihn seien Lesben sichtbar geworden und neue Bündnisse entstanden. Für Bornhorst ist der Prozess daher einer der Kipppunkte des 20. Jahrhunderts. I want to break free. Auch die damals frisch gegründeten Lesbengruppen finden die Berichterstattung widerlich. Die Berliner HAW organisiert einen Protest, geht gemeinsam mit heterosexuellen Frauen mitten in Berlin auf die Straße und verteilt Flugblätter.
Bei dieser Aktion haben wir eben darauf hingewiesen, dass wir kriminalisiert und verteufelt werden, dass dieser Prozess im Grunde genommen dazu benutzt wird, um einen Prozess gegen alle Lesben zu führen.
Doch der Boulevard schreibt weiter. Den Frauen der HAW reicht es. Sie schließen sich mit anderen zusammen und fahren nach Itzehoe.
Das war alles furchtbar aufregend natürlich. Wir sind da mit Autos losgefahren und dann wussten wir ja gar nicht so richtig, Navigeräte und sowas gab es ja damals überhaupt noch nicht. Mussten wir uns da durchsuchen zu diesem Gericht.
Angekommen treffen sie auf einen riesengroßen Pulk Schaulustiger.
Und dann haben wir uns da halt so unters Publikum gemischt. Es war voll, es war knallevoll im Zuschauerraum. Und es war so eine unangenehme, angespannte Stimmung. Wenn ich mir so die Leute angeguckt habe, die da waren, hatte ich den Eindruck, es waren rein voyeuristische Interessen. Und das hat ihnen der Richter ja auch ermöglicht, indem er alle Details, die intimsten Details, öffentlich hier hat aussprechen lassen. Und da sind die Leute, die da saßen, auf ihre Kosten gekommen.
Rund 20 Aktivistinnen sitzen, noch unerkannt, mit im Saal.
Irgendwann gab es halt ein Stichwort und dann sind die alle hochgesprungen, haben ihre Jacke ausgezogen und sind auf die Stühle gestiegen mit diesem Spruch: gegen geile Presse, für lesbische Liebe war ja der Slogan. Und dann war natürlich eine Wahnsinnsunruhe im Raum. Die Leute sind hoch und geguckt und der Richter ist ja mit wehenden Fahnen aus dem Gerichtssaal gelaufen. Die Frauen wurden sofort abgeführt und dann wurde erstmal da geräumt.
Ikonische Fotos von der Aktion sind am nächsten Tag in den Zeitungen. Stark und mutig stehen die Frauen in ihren weißen T-Shirts mit dem Spruch »Gegen geile Presse, für lesbische Liebe« auf den Stühlen. Vor ihnen die bürgerlich schockierten Itzehoer. Hier prallen Welten aufeinander. Einige flüchten sich in entwürdigende Geschmacklosigkeiten.
Wir haben schon sehr viel abweisende Sprüche gekriegt. Bei euch haben sie vergessen zu vergasen oder so. Das haben wir ja öfters auch bei anderen Aktionen gehört. Oder bei Adolf hätten sie gewusst, was sie mit euch machen. Und solche markanten Sprüche kamen zu dem Zeitpunkt schon auch.
Trotz Bedrohungen und gesellschaftlicher Ächtung zeigen sich die Frauen vor den Kameras und treten für Gleichberechtigung ein. Zum ersten Mal sind homosexuelle und heterosexuelle Frauen gemeinsam für ein lesbenpolitisches Thema aktiv. Die Proteste beenden nicht die Diffamierung. Doch Monne Kühn und die anderen Aktivistinnen schaffen ein wichtiges Gegengewicht. Am 1. Oktober 1974, heute vor 50 Jahren, wird das Urteil verkündet.
Die 35 Jahre alte Marion Ihns wurde heute von dem Schwurgericht in Itzehoe nach 10 Verhandlungstagen, ebenso wie die 25-jährige Dänin Judy Andersen, wegen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt.
Der eigentliche Mörder muss für 16 Jahre ins Gefängnis. Die Aktivistinnen haben Hausverbot, kommen aber trotzdem nochmal nach Itzehoe und protestieren vor dem Gerichtsgebäude. Auf ihren Transparenten steht:
Lesbische Liebe ist schön, die geile Männerpresse haut den Frauen auf die Fresse. Also es waren markige und heftige Sprüche, die wir damals auch so von uns gegeben haben.
Hello darkness, my old friend.
Und mit denen sie deutschlandweit bekannt werden. Sie stoßen an, dass die lesbische Bewegung sich bundesweit organisiert und gegen Gewalt an Frauen eintritt. Viel hat sich verändert seit 1974. Dennoch, sagt Monne Kühn, Diskriminierung von Lesben gebe es nach wie vor.
Ich glaube, wenn sich die Stimmung wandelt im Land und jetzt ja auch durch die starke rechte Bewegung, dann kommen solche homophoben Geschichten auch wieder hoch und wieder zum Tragen. Und deshalb sehe ich nicht so, dass wir da an einem Punkt sind, wo wir sagen können, das ist kein Thema mehr und wir sind in der Gesellschaft absolut akzeptiert und anerkannt.
Of silence.
Im Zeitzeichen erinnerte Laura Dresch an das Urteil im sogenannten Lesbenmordprozess, das am 1. Oktober 1974 verkündet wurde. Zeitzeichen morgen über die Soziologin Helge Pross.